Dann möchte ich anmerken, es gibt derzeit keine Mehrheit im Europäischen Rat für eine Abtretung der Haushaltsrechte, auch nur in Teilen. Es gibt definitiv keine Mehrheit. Es ist nicht nur Deutschland. Und zwar nicht nur Benelux und so weiter, sondern durchaus auch andere Länder. Und man müsste es auf die Eurozone begrenzen, um überhaupt sinnvoll zu handeln.
Also das Argument war, ich meine, der Kern des Arguments ist, es ist nicht nur Deutschland, das die definitive Aufgabe der Souveränität in allen Wirtschaftsfragen, also die Übertragung der Wirtschaftspolitik auf eine Eurozonenregierung. Es ist nicht nur Deutschland, das das nicht will. Da merkt man, auch die Partnerstaaten sind als Nationen in dem Europäischen Verbund. Auch sie lassen sich auf die Vergemeinschaftung von Politikfeldern nur ein aus nationalem Kalkül. Und der Widerspruch, von dem ich jetzt gesagt habe, für Deutschland hat er die Bedeutung, man erhält sich die Konkurrenzvorteile gegen die Partner. Man erhält sich den Vorteil der eigenen Kreditwürdigkeit gegenüber der schlechteren Kreditwürdigkeit der Partner. Diese nationale Reserve, die gibt es bei anderen auch mit dem Gedanken, Europa ist auch für sie bloß so gut, wie es Mittel ihrer Nation ist. Deswegen hat man die Merkwürdigkeit, alle lassen sich auf eine Vergemeinschaftung ein und alle bloß wegen sich und ihrem Konkurrenzzuwachs in diesen ganzen Haufen. Die anderen kommen natürlich aus Not immer wieder mal auf die Idee, ein weiteres Feld, also jetzt eben die Arbeitslosenkasse oder die Bankenrettung, also oder wie heißt es, Bankenunion, oder? Hast du so ähnlich? Ja. Bankenunion gibt es doch auch, ne? Lauter so Zeug. Die kommen aus Not öfter drauf, quasi sich die deutsche Potenz mit anzueignen, indem sie zur Vergemeinschaftung dieses Politikfelds dann bereit wären. Aber im Prinzip gilt, auch die kalkulieren nur als Nationen. Da haben wir ja den Kernwiderspruch des ganzen Projekts. Lauter nationale Egoismen tun sich zu supranationaler Ordnung zusammen und das nur, um als Nationen daran zu gewinnen. Das ist der Kernwiderspruch des ganzen Projekts. Zwar war ich dabei, vorhin zu sagen, und da ist dieses Schmieden eines unauflöslichen Verbunds, was den Übergang eben von der Wirtschaftsgemeinschaft zu einem Machtblock macht, da ist das Schmieden dieses Verbunds schon ziemlich weit gekommen. Und deswegen, weil der schon ziemlich weit gekommen ist, haut der Brexit so rein. Brexit ist eine totale Infragestellung des Projekts. Und zwar deswegen, nicht nur deswegen, weil mit dem Austritt des zweit- oder drittgrößten Mitgliedslands, wirtschaftlich gesehen, ist egal, das wechselt dauernd mit Währungsschwankungen, wechselt es immer, ob Frankreich oder England die größere Nation ist. Weil mit dem Austritt des zweit- oder drittgrößten Mitgliedslands dieser ganze große Markt mal gleich um 20% geringer ist. Dann ist auch die Marktmacht, dann ist auch das weltpolitische Gewicht dieses politischen Subjekts, das über diesen Markt verfügt, gleich mal um eine ganze Ecke geringer. Aber vielleicht ist noch viel gefährlicher, jedenfalls sind es die europäischen Staaten gegenwärtig so, dass die Briten vorexerzieren, dass die Unwiderruflichkeit dieses Verbunds doch so unwiderruflich nicht ist. Dass also die Souveränität der Mitgliedsländer immer noch nicht so weit in das große europäische Projekt aufgegangen und aufgelöst worden ist, dass es ein Zurück für die Nationen nicht mehr geben würde. Dieses, dass es kein Zurück mehr geben soll, ist schwer das deutsche Interesse. Und das widerlegen die Briten. Sie demonstrieren, dass nach wie vor die Europäische Union nichts als ein Zweckverbund souveräner Staaten ist, der auch der Messlatte unterliegt, ob die Mitglieder der Meinung sind, das nützt ihnen als Nation. Und wenn es das nicht tut, dann schmeißen sie es auch weg. Das führen die Briten vor, dass sie das sich rausnehmen. Das sagt was, ja, das sagt was über den Zweck dieses wunderbaren Gemeinschaftswerks. Wenn die Mitglieder sagen, entweder ich stärke mich daran als Nation oder ich will es nicht. Und da geht jedes Mitglied natürlich mit seinen Ambitionen ein. Also da ist natürlich, sagen wir mal, Luxemburg ein anderer Fall als England. England misst die Europäische Union gleich daran, ob diese Europäische Union ihm, England, eine Restauration seiner alten Weltmachtrolle ermöglicht. Die waren jetzt gar keine wirtschaftlichen Verlierer des Bündnisses. Aber der Umstand, dass die Briten es nie geschafft haben, dieses Führungstandem Deutschland-Frankreich entweder zu sprengen oder quasi als Dritter im Bunde mitzuführen, sondern dass sie immer im Verhältnis dazu keine Führungsmacht der Europäischen Union gewesen sind. Das haben sie letzten Endes als Urteil über die Untauglichkeit der Union für England genommen. Es ist klar, diesen Austritt können sich heute bloß noch Mitgliedsländer leisten, die selber groß und mächtig sind, die selber über eine Riesenwirtschaft verfügen und die eben auch als Staaten wirklich in der Welt was darstellen. Für viele Nationen kommt es überhaupt nicht mehr in Frage. Das war ja an Griechenland durchexerziert worden. Und auch für diese mächtigen Mitgliedsländer ist der Austritt natürlich ein Riesenwiderspruch. Denn je weiter die Integration fortschreitet, je weiter die Ausrichtung der eigenen Wirtschaft auf die Bewährung am Binnenmarkt fortschreitet, desto ruinöser wird die Rettung der Souveränität für das Land. Es gewinnt seine Souveränität, aber verliert jede Menge Mittel drüber. Und der Kampf ist es eigentlich, der im Moment stattfindet. Kann England seine Souveränität retten und seine nationalen, die Mittel des Erfolgs seines nationalen Kapitalismus dabei bewahren? Das ist der Zugang zum europäischen Markt im Wesentlichen. Und da merkt man von der anderen Seite her, dass auch da jetzt wieder Deutschland vorne dran, dass auch da die Union längst als Machtmittel kalkuliert wird, wenn die Deutschen und die Franzosen zusammen jetzt ihrerseits auf einen harten Brexit hinarbeiten. Da ist schon klar, dass die den Beweis antreten wollen, dass der Austritt so schädlich für ein Mitgliedsland ist, dass die Mitgliedsländer sich den Austritt eigentlich gar nicht mehr leisten können. Sodass man an England sieht, dass da was rauskommt, was keiner mehr nachahmen möchte. Also und das ist dann schon eine Machtdemonstration. Das ist mindestens die eine Seite der Brexit-Verhandlungen. Nachahmer abschrecken. Jetzt die Mitgliedsländer, die übrigen 27, darauf festnageln, dass es in Wahrheit Alternativen zu Europa für sie nicht mehr gibt. Womit dann auch endgültig geklärt ist, dass der Beweis, dass Europa, dass Europa die Zukunft der Mitgliedsländer ist, unabhängig wird von dem Versprechen, ihr habt einen Zuwachs. Jetzt kriegt es den Charakter, Nein sagen könnt ihr euch eh nicht mehr leisten. Das ist ein anderes Argument für Europa. An diesen Widerspruch der Union knüpfen auch die deutschen Europagegner an. Also ich meine die AfD und ich meine wachsende Zweifel an Europa in CDU und CSU. An den Widerspruch. Sich mehr als Land, als Nation mehr oder weniger unwiderruflich in eine Union zu begeben mit anderen und das nur für den Fortschritt der eigenen Nation. Dieser Widerspruch, der eben je länger die Integration fortschreitet, umso virulenter wird. Weil ja das Nein-Sagen immer schwieriger wird. Weil die Fähigkeit, frei sich zu dem Bündnis zu stellen, immer mehr schwindet. Das begreifen alle in Europa als einen Widerspruch. Das ist der Grund, warum die Union umso schwerer vorankommt und umso schwerer zu halten ist, je weiter sie fortschreitet. Je mehr die Nationen unwiderruflich auf Europa festgelegt sind, desto mehr fragen sich die Nationalisten in allen Ländern. Und alle sind da Nationalisten, ja? die sagen, mit Europa geht's, und die sagen, Europa ist eigentlich das Ende von unserem Vaterland. Die sind sich beide in der Messlatte einig. Es geht drum. Hat das nationale Ich durch die Benutzung der Partnerländer einen Zuwachs? Oder löst sich das nationale Ich immer mehr in dieses gesamte Europa und dessen Erfolge und Misserfolge auf? So, und an diesen Widerspruch knüpfen auch die deutschen Europagegner an, natürlich aus der Position des dominanten Landes. Sie kritisieren, dass sich natürlich auch Deutschland, auch wenn es eben dominiert, mit jedem Fortschritt immer mehr in diese Partnerschaft einbindet und eigene Freiheit darüber verliert. Festmachen tun es die Rechten überwiegend. Wie immer übrigens. Die Frage der nationalen Souveränität wird bei den Rechten immer festgemacht an der Identität des Volkes. Sind wir Deutschen eigentlich noch Herr im Haus? Geht's in Deutschland eigentlich noch um uns Deutsche? Dieser Standpunkt, der ist es, mit dem sie erstmal hauptsächlich auf Europa losgehen. Die Internationalisierung der Politik, dann auch die Internationalisierung, die gewisse Internationalisierung der Bevölkerung. Natürlich erstmal die Nicht-EU-Ausländer sind da der größte Stolperstein, aber dann auch die Rumänen und Bulgaren, die in Deutschland reinkommen. EU-Bürger, die das Recht haben, sich hier niederzulassen. All das als ist es nicht die Auflösung unseres nationalen Ichs in ein europäisches Volk, das wir doch gar nicht sind und sein wollen. Und auch da, je weiter die Integration fortschreitet, desto mehr sehen die dieses nationale Ich untergraben und gefährdet. Das hat natürlich bei denen, dafür haben sie dann auf den Feldern der Politik auch ihren Stoff. Der eine Stoff ist, wir müssen uns Brüsseler Entscheidungen gefallen lassen, wir müssen uns europäischen, wir Deutschen, Deutschland muss sich europäischen Gerichten beugen. Ja, Da wird unmittelbar ausgesprochen, es war doch alles bloß wegen Deutschland. Ja, die bekennen den Zweck. Und vom Zweck aus finden sie die Unterordnung unter das Supranationale, das für den Zweck nötig ist, unerträglich. Weil sie an den Zweck der ganzen Sache denken. Es ging doch immer um Deutschlands Stärkung. Genauso geht es dann in Sachen Euro-Rettung. Da ist die Frage, da fragen sie und verwerfen den Umstand, dass Deutschland dann doch für die Pleitepartner, die Opfer der überlegenen Konkurrenz, nicht zuletzt des deutschen Standorts sind, dass Deutschland für die Pleitepartner dann doch Kredite aushändigen muss oder Kredite aushändigt, Garantien gibt, um den Euroraum zusammenzuhalten. Das sehen die Rechten nichts wie quasi nationale Selbstlosigkeit. Als ob es für die Griechen wäre, als ob wirklich das ein Geschenk an die anderen wäre, wenn man ihnen einen Kredit gibt. Den müssen die ja 100 Jahre lang zurückzahlen. Dabei ist eins klar, wenn die Rechten sagen, was schenken wir diesen Schwachmagen eigentlich immer Geld? Und der Meinung sind, das haben wir doch nicht nötig. Und es nützt uns doch gar nichts. Dann ist der Standpunkt von ihnen nicht, ach, machen wir doch lieber klein Deutschland und bleiben bei uns. Sondern der Standpunkt ist, wenn wir hier schon die dominierende Macht sind, das übernehmen sie nämlich aus den Erfolgen der Merkel-Republik. Wenn wir hier schon die dominierende Macht sind, dann haben wir es doch nicht nötig, dass wir denen, die nichts beitragen, sondern bloß Unkosten verursachen, dann haben wir es doch nicht nötig, dass wir denen auch noch Konzessionen machen. Dann müssen die doch sowieso nach unserer Pfeife tanzen. Dann ist Deutschland doch sowieso die Macht, die mit Kapital und mit Politik und an manchen europäischen Staaten ja inzwischen auch mit Soldaten überall präsent ist. Also die Rechten sind keine, die, wenn die sagen, sie wollen diese Maßnahmen der Schmiedung und Haltbarmachung des europäischen Wirtschaftsraums und des europäischen Staatenblocks, sie wollen die als lauter deutsche Selbstlosigkeit und lauter deutsches Lastentragen für andere, sie wollen das loswerden, dann meinen sie nicht nationale Bescheidenheit, sondern dann meinen sie, unsere Dominanz ist doch ohne Rücksicht auf die anderen zu haben. Insgesamt ist das Wort Europa der Vaterländer, ja, das ist ja lustig, es gibt ja inzwischen eine Internationale der Nationalisten. Ja, klingt wie ein Widerspruch. Es gibt in Europa eine Internationale der Nationalisten, also die AfD und Front National und der Wilders in den Niederlanden vertragen sich prächtig. Kommt diese FPÖ noch dazu und so weiter und so weiter. Was ist denen ihr Auskunft? Die Auskunft oder ihr was verbindet sie? Es verbindet sie, dass sie das Europa der Vaterländer wollen. Ja, das ist nicht gaullistische Formulierung. Das Europa der Vaterländer. Und eigentlich muss man sagen, dieses Wort Europa der Vaterländer ist die Auflösung des Widerspruchs der Europäischen Union in die Richtung Nation. Die andere Auflösung in die Richtung Superstaat will ja niemand. Die wollen den Widerspruch auflösen. Und auflösen heißt Folgendes. Oder die Unschärfe, die Doppeldeutigkeit, die in der Konstruktion der Europäischen Union steckt. Nämlich eine immer engere Union, die nicht mehr auflösbar sein soll und doch das Mittel von lauter selbstständigen freien Nationalstaaten sein soll. Diesen Widerspruch, den wollen Sie auflösen in Richtung, dass Nationen für ihre Interessen Bündnisse eingehen und Kooperationen mit Partnern machen, mit anderen Staaten machen, das ist ein klarer Fall. Aber da muss doch die Nation eindeutig über dem Bündnis stehen. Das Bündnis muss jederzeit zur Disposition der Nation stehen. Sie muss es eingehen und sie muss es kündigen können. Das Bündnis muss Mittel der Nation sein. Aber dass man hier ein Bündnis eingeht, das zugleich Mittel der Nationen sein soll und nur deswegen von ihnen eingegangen wird, zugleich aber über ihnen stehen soll, wo sie sich den Erfordernissen des Bündnisses richtiggehend rechtlich unterordnen, das ist ein Widerspruch, den halten die Rechten nicht aus. Und wer weiß, ob sie nicht auf lange Sicht wegen dem Widerspruch der Europäischen Union damit auch Recht kriegen. Ich habe einen letzten Punkt. Der ist ganz kurz. Es gibt ein Argument für Europa, das machen die Rechtsradikalen ganz gern mit. Und das Argument, jetzt zitiere ich wieder den Gabriel, also unseren jetzt amtierenden Außenminister, der sagt so etwa: In der Welt des 21. Jahrhunderts, in der Großmächte wie die USA, China und Russland das Sagen haben, sind alle europäischen Staaten, auch die großen, zu klein, um ihren Werten und Interessen Gehör zu verschaffen. Das ist sehr höflich ausgedrückt. Gehör. Bei den Interessen geht es nicht um Gehör, sondern um Durchsetzung. Und zu klein sind die als Mächte, um die nötige Erpressungsmacht gegen andere Mächte auf die Matte zu bringen, um ihren Interessen gegen die Interessen anderer Mächte, großer Mächte, Geltung zu verschaffen. Es ist sehr lustig. Es sind nicht wir, die dem europäischen Projekt Imperialismus nachsagen. Es sind seine Protagonisten, die mit Imperialismus für es werben. Also ich habe das jetzt frei zitiert, ich habe die Gabriel-Rede da, ich kann es dann auch wieder suchen, aber so etwa: In der Welt des 21. Jahrhunderts, in der Großmächte wie die USA, China und Russland das Sagen haben, sind alle europäischen Staaten, auch die großen, zu klein, um ihren Werten und Interessen Gehör zu verschaffen. Wie gesagt, das ist jetzt frei zitiert, das kann das eine oder andere Wort anders ausfallen, aber das ist schon das, was sie sagen. Ja, das kann man bei der FPÖ und bei der AfD und so weiter auch lesen. Als Bündnis gegen die großen Imperialisten der Welt finden auch das Zusammenstehen der europäischen Staaten gut. Dort mache ich mal einen Punkt.